Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Ja, man kann sich für 10 Euro im Internet eine Autogrammkarte von Klaus Weselski, dem Chef der Lokführergewerkschaft GDL, bestellen. Weselski ist drauf zu sehen mit roter Krawatte, signiert die Karte mit silbernem Stift und dem eigenhändigen Zusatz Ihr, Klaus Weselski. Ihr wisst, das ist er.
Wir sind an dem Punkt angelandet, wo wir klar und deutlich zum Ausdruck bringen wollen und auch müssen. So nicht mehr mit uns.
Ja, von Mittwoch, 15. November, 22 Uhr bis morgen Abend, 18 Uhr streiken Lokführerinnen, Lokführer, Zugbegleiter, Werkstattmitarbeitende und Disponenten in allen Unternehmen der Deutschen Bahn. Wir sagen euch, worauf ihr achten müsst, wenn ihr mit dem Zug unterwegs sein wollt. Außerdem sprechen wir über 60 Milliarden Euro. Der GAU für die Ampelregierung, das Geld, was übrig war zur Bewältigung der Corona-Krise, es darf nicht in den Klimafonds fließen. Das sagt heute das Verfassungsgericht. Was die Bundesregierung jetzt macht, hören wir nach. Und wenn man viel fliegt, macht das natürlich was mit dem Klima. Aber was macht's eigentlich mit uns, mit unserem Körper? Darüber spreche ich mit Thorsten Bender, Facharzt für Notfall und Flugmedizin an der Charité in Berlin.
Besonders unangenehm sind diese Druckunterschiede, insbesondere bei Start und Landung. Das geht uns auf die Ohren oder auf die Nasennebenhöhlen. Da werden auch unsere fliegendes Personal immer relativ schnell dann auch krankgeschrieben, damit eben das nicht passiert, dass mal ein Trommelfell ein Problem bekommt oder eine Nasennebenhöhle.
Hier ist euer Update an diesem Mittwoch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Die Bundesregierung, die hat ja seit heute ein sehr großes Problem. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich heute geurteilt, das Geld, das die Bundesregierung für den Klimaschutz ausgeben wollte, vorgesehen hat, das darf nicht dafür verwendet werden. Warum das Gericht das so entschieden hat und was das genau heißt jetzt für den Klimaschutz, darüber spreche ich mit Ann-Kathrin Horn aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Ann-Kathrin, was ist da los? Es geht ja um richtig viel Asche, ne?
Ja, richtig viel. Also es geht um 60 Milliarden Euro und die Bundesregierung hatte dieses Geld noch übrig aus der Corona-Pandemie. Damals hatte die Regierung gesagt, so, wir haben hier eine Notfallsituation und brauchen viel Geld, um mit der Lage klarzukommen. Und bei sowas, in so einem Fall, dürfen extra Kredite aufgenommen werden. Das verstößt dann nicht gegen die Schuldenbremse, die es ja im Grundgesetz eigentlich gibt. So, dann hat man aber einen Teil dieser Kredite am Ende nicht gebraucht. Und dann hat die Regierung gesagt, gut, dann nehmen wir das Geld und geben das aus für Klimaschutz.
Und dieser Move war illegal?
Ja, das Bundesverfassungsgericht hat heute geurteilt, dass dieses Geld umschichten nicht okay war. Das sagt, diese Kredite zusätzlich zur normalen Staatsverschuldung, die waren ja für die Corona-Notsituation gedacht. Und dann muss das Geld auch für diese Notsituation ausgegeben werden. Und man kann das nicht einfach im Nachhinein dann für was anderes nehmen.
Heißt, diese 60 Milliarden Euro, die die Bundesregierung dann für den Klimaschutz vorgesehen hatte, diesen Futsch?
Genau. Und das ist schon wirklich ein großes Ding für die Regierung. Also es heißt nämlich, dass jetzt viele Projekte, die es nächstes Jahr und in den Jahren danach für Klimaschutz geben sollte, erstmal nicht bezahlt werden können.
Was fällt da zum Beispiel weg?
Das ist noch unklar. Also Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner haben heute gesagt, dass Projekte, die schon konkret zugesagt worden sind, dass die auch bezahlt werden. Also zum Beispiel Geld für das Dämmen von Gebäuden, neue Heizungen einbauen oder Geld für mehr Ladesäulen für Elektroautos. Aber die Regierungskoalition muss sich jetzt überlegen, ob sie manche Projekte streicht und wenn nicht, aus welchen Töpfen dieses Geld dann herkommen soll. Also die Vorgabe der Schuldenbremse im Grundgesetz ist ja, dass keine oder nur wenig neue Schulden gemacht werden. Heißt, wenn es jetzt halt Geld für Klimaschutz geben soll, dann muss das in anderen Bereichen abgezwackt werden. Aber es muss ja jetzt schon auch in den anderen Bereichen gespart werden, weil nicht genug Geld da ist.
Also echt schwierig. Das heißt ja für den Klimaschutz jetzt irgendwie nichts Gutes, riesiges Problem. Könnte es denn rein theoretisch sein, dass in den nächsten Jahren viele Projekte einfach gar nicht gemacht werden können?
Ja, also Umweltschutzorganisationen und andere Organisationen sagen, um dieses Problem zu umgehen, ne, dass jetzt einfach nichts mehr gemacht werden kann, weil kein Geld mehr da ist, sagen sie, die einzige Lösung wäre eigentlich, dass es entweder keine Schuldenbremse mehr gibt, also dass sich der Staat jetzt einfach stärker verschuldet und Geld in die Hand nimmt für mehr Klimaschutz oder dass wir mehr Steuern zahlen.
Ja. Gut, nochmal zur Ursache zurück. Am einfachsten wäre es doch gewesen, die Regierung hätte das Geld gleich mal richtig eingeplant. Dann hätte man diesen Gerichtstrouble ja auch nicht gehabt jetzt, oder?
Ja, wäre am einfachsten gewesen. Also zumindest ist jetzt klar, dass Geld eben nicht mit solchen Methoden, ne, von einem Jahr auf irgendein anderes geschoben werden kann und auch nicht für andere Zwecke als geplant eingesetzt werden kann. Und das ist jetzt aber für die Regierung wirklich ein Problem, weil das heißt jetzt, dass die Regierung, aber auch zum Beispiel die Bundesländer, dass es für die wahrscheinlich in Zukunft auch komplizierter wird, generell Geld einzuplanen und auszugeben.
Tricky. Das Bundesverfassungsgericht hat heute geurteilt, dass die Bundesregierung Geld, das eigentlich für die Corona-Pandemie eingeplant war, nicht für den Klimaschutz ausgeben darf. Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion hatte die Einzelheiten für uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Um 22 Uhr heute, 15. November, geht's los. Der Warnstreik der Gewerkschaft der Lokführer. Und es soll dauern bis morgen Abend 18 Uhr. Ziemlich kurzfristig das alles angesetzt, obwohl noch Verhandlungen zwischen der GDL und der Deutschen Bahn AG für morgen und übermorgen ja eigentlich vorgesehen waren. Die sind inzwischen aber abgesagt. Und auf den Schienen wird's vermutlich still bleiben hier und da. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut. Da fährt in den 20 Stunden des Streiks ja vermutlich auch nicht viel.
Nein, die Bahn hat wirklich massive Störungen im Bahnverkehr angekündigt, auch für morgen, trotz des Notfallplans, den sie noch aus dem Boden gestampft hat, sagt selbst, dass nur weniger als 20% der Fernzüge fahren werden, Regionalverkehr auch sehr stark betroffen sein wird. Und selbst wenn diese Züge dann im Fernverkehr noch ein paar Waggons drangehängt bekommen, wie vorgesehen, dann werden da natürlich auch nicht alle Reisenden reinpassen. Das Ganze hat Auswirkungen auch auf zum Beispiel die S-Bahnen in Hamburg und Berlin und daher die dringende Bitte der Bahn, Reisen zu verschieben, eventuell auch vorzuziehen, wobei das ist jetzt vielleicht ein bisschen knapp.
Schwierig. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen euch das Update geben dazu, wie ihr die Reise dann planen könnt. Wenn man die Reise verschiebt, kann man denn dann sein Ticket mit Sparpreis oder Supersparpreis und Zugbindung weiterhin nutzen?
Genau, die Zugbindung ist aufgehoben, das ist immer so in solchen Fällen. Du kannst auch dann eine andere Strecke fahren, nur eine Kleinigkeit, die City-Funktion, ne, die du manchmal dazu buchen kannst, mit der du dann am Zielort noch in Bus oder Straßenbahn einsteigen kannst, die gilt nicht mehr, wenn du die Reise verschiebst. Also da musst du vor Ort noch zusätzlich dann eine ÖPNV-Fahrkarte kaufen, um nicht schwarz zu fahren.
Ja, das ist ja gut zu wissen schon mal.
Ja, und etwas aufwendiger wird es, wenn du zum Beispiel ein Regionalticket hast, du aber wegen des Streiks gern in den Fernverkehr umsteigen willst, weil dein Regionalzug vielleicht nicht fährt oder so. Und nach Angaben der Bahn musst du dann erstmal die zusätzliche Zugfahrkarte für den Fernverkehr kaufen und kannst dir die dann aber später über Service Center Fahrgastrechte, so heißt es, erstatten lassen. Außer bei ganz vergünstigten Bahnfahrkarten wie dem Deutschlandticket zum Beispiel, mit denen kannst du nicht auf den Fernverkehr umsteigen.
Mich würde ja wirklich mal interessieren, wie viele Leute dann sagen, es ist alles egal, ich steige einfach in den Zug, der da ist. Ja, das kann ja auch so ein Impuls sein.
Ich glaube schon, dass es auch viele machen. Ne?
Ja,
und dann
wahrscheinlich,
müssen
ja
die Menschen dann in der Bahn diskutieren.
Wobei, mit der Erstattung klingt das, was du gesagt hast, schon umständlich auch.
Ja, das wäre natürlich schöner, ne, wenn einfach das Regionalticket gelten würde.
Klar.
Und man so, wie du sagst, einfach einsteigt. Aber immerhin kann man eine solche Erstattung inzwischen auch über die Bahn-App abwickeln, wenn du darüber auch die Fahrkarte gebucht hast. Also wenn du in der App dann auf dein Ticket klickst, dann kannst du dort weitere Optionen auswählen und da erscheint dann als erster Punkt Entschädigung beantragen und das scheint ziemlich einfach zu gehen.
Okay.
Das kannst du auch nutzen, wenn du die Fahrt ganz stornieren willst und erstattet haben möchtest.
Wenn ich jetzt aber nicht verschieben kann, oder ich kann den Zug nicht ausfallen lassen. Für mich ist es total wichtig. Was gibt's für Alternativen?
Also ich würde mich auf jeden Fall schlau machen, ob die Bahn auf meiner Strecke eventuell Ersatzverkehr anbietet.
Mhm.
Denn es sind zum Beispiel Sammelbusse im Gespräch an bestimmten Bahnhöfen. Und möglicherweise fährt dich die Bahn auch mit dem Taxi dahin, wo du hin musst.
Guck mal.
Da sollte man dann zum Beispiel beim Service Center sich schlau machen vor Ort im Bahnhof.
Klingt schon mal nicht schlecht.
Ja, und das macht die Bahn auch, wenn kein Streik ist und du zum Beispiel wegen Verspätungen den letzten Zug am Tag zu deinem Ziel verpasst. Oder die letzte Fähre, das kann ich deswegen sagen, weil mir das selber vor ein paar Wochen passiert ist. Ich wollte nach Spiekeroog fahren, der Nordseeinsel, und hätte aber wegen Verspätung eines Zuges die letzte Fähre verpasst und sah mich da schon in Neuharlingersiel im Hotel schlafen. Und deshalb hat mir dann aber die Bahn einen Taxigutschein ausgestellt von Oldenburg bis zum Anleger. Das sind immerhin 85 Kilometer und dadurch habe ich die Fähre noch bekommen.
Stark. Schienenersatzverkehr, jetzt gerade, wo du es gesagt hast. Hast du das mitbekommen in der Schweiz? Im Kanton Glarus? Nee, da gibt's Schienenersatzverkehr, da kommt der Heli. Da kommt kein Bus, sondern der Helikopter fliegt dich quasi eine Strecke lang für 7,20 Franken.
Ich glaube, das bietet die Bahn nicht an.
Ich zweifle auch daran. Was ihr machen könnt, wenn es jetzt euch betrifft mit dem Streik bei der Bahn, Verena von Keitz hat es uns gesagt, ab nach Spiekeroog lerne ich auch so ein bisschen daraus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, auf dem Mittelmeer sind Retterinnen und Retter unterwegs, die versuchen oft mit privaten Booten Menschen zu retten, die in Seenot geraten sind. Jetzt gibt's aber Sorge, denn unser Bundesinnenministerium hat einen neuen Gesetzentwurf zum Aufenthaltsgesetz erarbeitet. Und eine kleine Änderung darin könnte große Auswirkungen für Seenotretter haben. Schauen wir es uns genauer an mit Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Panayotis, was ist das für eine Änderung in diesem Gesetzentwurf und was würde sie denn für die Arbeit der Seenotretter bedeuten?
Bisher ist es so, helfe ich mehreren Ausländern ohne Visum in die EU zu kommen, ist das unter anderem dann strafbar, wenn ich selbst davon profitiere, also wenn ich Geld dafür bekomme. Und in Zukunft, so befürchten eben die SeenotretterInnen, wird kein finanzieller Vorteil notwendig sein. Also auch das ehrenamtliche Retten und das Überbringen auf eben EU-Festland könnte dann als Einschleusen gelten, sagen sie. Und ich habe mit Marie Michel gesprochen von SOS Humanity und sie hat sich wie folgt geäußert.
Wir sind darüber auch sehr, sehr besorgt, weil das ganz klar dem in dem Koalitionsvertrag festgeschriebenen Versprechen widerspricht, dass Seenotrettung nicht behindert werden darf und dass Seenotrettung Pflicht ist. Und wir sind besonders alarmiert darüber, was das bedeuten würde, auch für Menschen auf der Flucht im zentralen Mittelmeer, weil die Einschränkung von humanitären Akteuren wie zivilen Seenotrettungsorganisationen bedeutet am Ende mehr Tote auf dem zentralen Mittelmeer.
Ja, man muss sagen, in diesem Jahr sind mindestens 2.468 Menschen gestorben bei der Überfahrt oder gelten eben als vermisst. Das sind Zahlen der Internationalen Organisation für Migration.
Das Bundesinnenministerium wiederum sagt jetzt aber, das sei alles ein großes Missverständnis. Seenotretterinnen und Seenotretter müssen sich jetzt keine Sorge machen. Wie begründen die das?
Das BMI sagt im Prinzip, Seenotretter betrifft diese Regelung nicht und betont den Kampf gegen Schleuser und sagt, es sei ausdrücklich nicht zutreffend, dass die zur Rettung von Menschenleben erfolgende Tätigkeit von privaten Seenotrettern künftig durch eine etwaige Strafbarkeit erschwert werden solle. Und weiter sagt auch das Innenministerium auch, Menschen aus dem Meer vor dem Ertrinken zu retten sei keine Schleusung. Während Schleuser Menschenleben aufs Spiel setzten, retteten Seenotretter Menschen vor dem Ertrinken. Man muss dazu sagen, dass BMI hat sich so ein bisschen nach der Berichterstattung, die Süddeutsche hatte zuerst darüber berichtet, so ein bisschen gezwungen gesehen, das auch klarzustellen. Aber diese Klarstellung, diese Äußerungen, dass die reichen eben den SeenotretterInnen nicht und sie sagen eben, wir fordern Rechtssicherheit. Wir wollen wissen, was da auf uns zukommt und fordern eben, dass es klargestellt wird.
So, zwei unterschiedliche Positionen, zwei unterschiedliche Aussagen. Es kommt noch eine dritte dazu und zwar die von David Werdermann, Berliner Rechtsanwalt für die Organisation Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und der sagt, das, was das Bundesinnenministerium da sagt, das ist juristisch Quatsch. Wer hat denn da jetzt recht?
Ja, zwei Juristinnen, drei Meinungen, wie immer. Ich habe mit ihm gesprochen und er sagt, also es geht so ein bisschen auf ihn zurück. Er hat das durch Zufall gefunden eben und sagt eben, das sind massive Verschärfungen und die werden kompliziert dem Parlament untergejubelt, sagt er. Man muss dazu sagen, erst gab es einen Gesetzentwurf, der ist durchs Bundeskabinett gegangen und danach gab es eine Formulierungshilfe. Das Ministerium hilft sozusagen dem Parlament und sagt so, wir haben euch mal was vorgeschrieben. Und da steht jetzt nicht drin links alter Text, rechts neuer Text, sondern für Nicht-Juristinnen extrem kompliziert. Da steht dann sowas wie A wird durch B ersetzt und die Wörter X durch Y und dann muss man eben wissen, was das bedeutet. Es ist alles andere als klar, wenn man sich eben nicht damit auskennt. Und David Werdermann, der hat mir nochmal gesagt, was auf die Seenotrettungsorganisation zukommen könnte.
Es drohen Strafverfahren, es drohen Telekommunikationsüberwachung, Durchsuchungen und Beschlagnahmen. Es reicht aus, dass eine Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht bejaht. Und dieser Gesetzentwurf ist so weit und so unbestimmt auch gefasst, dass für eine Staatsanwaltschaft ohne Probleme möglich ist, das zu begründen. Und damit droht halt diese Kriminalisierung, die man bisher auch schon in Italien beobachten kann, zukünftig auch in Deutschland.
Also wer recht hat, ich würde sagen, zumindest gibt es die Möglichkeit, diese Neufassung des Paragraphen auch eben so zu interpretieren.
So, das Ganze geht noch weiter. Es sorgt wohl auch für Streit in der Ampelregierung. Was ist da los?
Also die Grünen sind überhaupt nicht erfreut. Dann die SPD, Sebastian Hartmann von der SPD sagt, es braucht keine rechtliche Klarstellung im Gesetzentwurf. Also es gibt keinen Handlungsbedarf, weil der Grund, er sagt, es gibt den Paragraphen 34 im Strafgesetzbuch. Und das heißt, dass Menschen, die eine Gefahr von sich oder einer dritten Person, in dem Fall dann eben Ertrinkende abwenden, das sei dann eben keine rechtswidrige Handlung. Also kurzum, SPD sagt, wie das BMI, es braucht keine Nachbesserung. Dann gibt es die FDP und die, so kann man es zusammenfassen, die findet die mögliche Strafbarkeit Strafbarkeit von Seenotrettung eigentlich okay? Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Stefan Thomi, der hat gesagt, Seenotretter, die zwar nicht zum eigenen Vorteil handelten, aber Flüchtlinge systematisch in die EU bringen, machten sich gewollt oder ungewollt zum Bestandteil des kriminellen Schleusersystems und könnten sich dann unter Umständen auch selbst strafbar machen. Es ist so ein bisschen ein Widerspruch zum Koalitionsvertrag, weil da steht der Satz drin, und ich zitiere, die zivile Seenotrettung darf nicht behindert werden. Und das ist so ein bisschen, also wenn dieses Gesetz so kommt, diese Reform, ein bisschen ein Widerspruch, denn die Bundesregierung, das muss man auch wissen, unterstützt die zivile Seenotrettung sogar finanziell. Laut Bundestagsbeschluss sind für 4 Jahre insgesamt 8 Millionen Euro vorgesehen.
Die Bundesregierung will das Aufenthaltsgesetz ändern und einige NGOs, die Menschen in Seenot retten, haben Angst, dass ihre Arbeit dadurch durch diese Änderung kriminalisiert wird. Panayotis Gavridas aus unserem Hauptstadtstudio mit den Einzelheiten dazu. Lieben Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer zur Miete wohnt, kann eine Kündigung wegen Eigenbedarf erhalten. Das ist so bei uns in Deutschland. Der Deutsche Mieterbund schätzt, dass das rund 80.000 MieterInnen jährlich passiert. Laut § 573 BGB haben vermietende Personen grundsätzlich das Recht, den Mietern zu kündigen, um die Wohnung für sich selbst, Verwandte oder Angehörige des Haushalts zu nutzen. So steht's da drin. Aber nicht jeder Eigenbedarf ist auch gerechtfertigt. Und deshalb hat das Berliner Bündnis für Mietenwahnsinn heute vor dem Amtsgericht in Kreuzberg eine Protestaktion gestartet. Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat mit 2 Leuten gesprochen für uns, die eine solche Kündigung selbst schon bekommen haben.
Also ganz persönlich bedeutet eine Eigenbedarfskündigung ein ganz herber Einschnitt in das eigene Leben, weil es geht um das Zuhause und das steht dann in Gefahr.
Erich hat ungefähr 30 Jahre lang in Berlin in seiner Wohnung gelebt. Dann kam plötzlich ein Brief vom Vermieter. Erich sollte raus, wegen Eigenbedarf. Ein Familienmitglied des Eigentümers brauchte selbst eine Wohnung und weil Erich damit natürlich nicht einverstanden war, hat er sich auf einen langen, zermürbenden Prozess vor Gericht eingelassen.
Also erst kommt das Schreiben, was einen schon mal den Boden unter den Füßen wegnimmt. Und spätestens, wenn man dann in der Nacht mit Herzrasen und schweißgebadet aufwacht, dann weiß man, der Körper ist nicht ganz so mit der Logik des Kopfes am Tage einverstanden und sagt einfach, damit komme ich nicht klar.
Wenn Vermieter einen Vertrag kündigen wollen, dann ist Eigenbedarf inzwischen der bekannteste und häufigste Grund. Das schreibt der Deutsche Mieterbund. Etwa 80.000 Fälle gibt es jedes Jahr. Wer eine vermietete Wohnung kauft und dort selbst einziehen will, oder für die Tochter, den Bruder oder die Eltern eine Unterkunft braucht oder auch nur Personal dort wohnen lassen möchte, der kann Eigenbedarf anmelden. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Mieter in jedem Falle raus müssen. Wer nämlich zum Beispiel nachweisen kann, dass er oder sie eine Krankheit hat, die einem Umzug entgegensteht. Wer beruflich oder durch eine Abschlussarbeit im Studium zu stark beansprucht wird oder wer bereits so lange in seinem Viertel lebt, dass er oder sie bereits tief verwurzelt ist, der kann sich wehren. So wie Vivi. Auch sie wohnt in Berlin und zwar allein, sie hat also keine Familie in der Nähe und wehrt sich ebenfalls gerade gegen eine Eigenbedarfskündigung.
Wenn ich mal krank werde oder so, ist niemand da außer meine Gemeinschaft hier und auch im Haus, die mich auffangen und für mich da sind. Und die können nicht nach Hellersdorf oder Steglitz oder was weiß ich was wohin, um mich zu versorgen.
Und wenn es dann, wie bei den beiden, zu einer Verhandlung vor Gericht kommt, dann wird abgewogen, welche Rechte wiegen stärker. Die der Eigentümer, die ja unter Umständen ihr gesamtes Erspartes plus einen enormen Kredit in die neue Immobilie investiert haben, oder die des Mieters oder der Mieterin, die keine Chance haben, für einen angemessenen Preis eine vergleichbare Wohnung in der Nähe zu finden. Die aktuelle Wohnungsnot hat dieses Problem allerdings deutlich verschärft.
Vor 10 Jahren hätten wir vielleicht gesagt in Berlin, okay, ziehe ich in den Nachbarkiez, ist nicht so ein Problem, damit kann ich mein soziales Umfeld erhalten. Aber allein die Wohnungsnot und die gestiegenen Mieten zeigen auch unsere Erfahrung, dass wer seine Wohnung jetzt verliert, findet keine Wohnung mehr im Kiez und auch nicht im Nachbarkiez.
Und gerade wegen dieser angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt haben Erich und Wie den Verdacht, dass hinter vielen Kündigungen kein echter Eigenbedarf steckt.
Also das ist so ein ganz strategisches Vorgehen ganz oft in der Stadt von Eigentümern und Vermietern, um eben höhere Mieten zu generieren.
Deswegen haben sie sich mit anderen Betroffenen zusammengetan und wehren sich. Wenn der Vermieter die Wohnung nämlich doch nicht selber nutzt, sondern neu vermietet, dann kann der ehemalige Mieter Schadenersatz verlangen. Zum Beispiel für den Umzug oder für eine dann höhere Miete. Und am kommenden Samstag veranstaltet das Berliner Bündnis Mietenwahnsinn am Amtsgericht in Kreuzberg eine Veranstaltung, in der Mieterinnen und Mieter solche Rechte erfahren können. Und Erich meint, das ist wichtig, denn
jemand, der auszieht, zieht in eine neue Mietwohnung ein und da kann das Gleiche wieder passieren. Wir haben das gerade ganz aktuell, dass zwei Personen schon wegen der Eigenbedarfskündigung ihre Wohnung verloren haben, jetzt in der neuen Wohnung wieder eine Eigenbedarfskündigung kriegen, weil das ist gerade die große Welle in der Stadt. Aber nicht nur in Berlin, wir kriegen Anfragen aus dem Ruhrgebiet, wir kriegen Anfragen aus Bayern. Das ist eine allgemeine Situation.
Der Fall von Erich ist inzwischen entschieden. 3 Jahre haben sich seine Verhandlungen hingezogen, dann war aber klar, er kann bleiben. Und Vi wünscht sich, dass ihre Klage ebenfalls Erfolg haben wird.
Es wäre für mich noch ein bisschen was anderes tatsächlich, wenn ich jetzt sehen würde, hey, das ist irgendwie eine Familie, die haben alles Geld zusammengespart, um vielleicht auch auf dem Wohnungsmarkt sich eine Eigentumswohnung zu kaufen. Die wollen auch Sicherheit haben. Ne? Das ist was total anderes. Das kann ich auch nachvollziehen aufgrund des angespannten Wohnungsmarkts. Ne? Aber in dem Fall ist das nicht so. Und das kann bis zu 2-3 Jahre dauern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der hatte heute Fragestunde im Bundestag. Regierungsbefragung, da wurde es eher politisch als privat. Aber privat ist eigentlich auch ganz nett, denn der führt ein Jet-Set-Lifestyle, wenn man so will. Knapp einen Monat, 28 Tage war Olaf Scholz seit seinem Amtsantritt, und das war im Dezember 21, in der Luft. In einem Flugzeug, zusammengerechnet 481 1000 Kilometer ist der Kanzler geflogen, das sind 12 Erdumrundungen. Wir haben uns gefragt, ist das eigentlich gefährlich? Heißt ja jetzt nicht jeder Olaf Scholz, aber vielleicht fliegt ihr auch des Öfteren mal. Sprechen wir mit jemandem, der sich darüber und damit auskennt. Das ist Thorsten Bender von der Charité in Berlin. Er ist Flugmediziner und jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Bender.
Guten Abend.
So einen ganzen Monat in der Luft, steckt unser Körper das einfach weg?
Ja, das steckt da schon weg, wobei ich nicht tauschen möchte. Also so das Jet-Set-Leben da oben, das ist ja nicht so vergnüglich. Aber wir haben hier viele Piloten, also wir untersuchen so grob 1000 Piloten, Flugbegleiter, Fluglotsen im Jahr, und die schaffen das selbst ins hohe Alter eigentlich relativ gesund zu werden.
Wobei man ja immer hört, dass die Strahlenbelastung höher ist da oben, das ist kein Problem für den Körper?
Das stimmt, die Strahlenbelastung ist ein kleines bisschen höher. Das wird auch mitgetrackt, also sozusagen die Fluggesellschaften, die messen da oben nicht die Strahlung. Also da gibt es erst ganz bestimmte Flughöhen, in denen die normalen Flugzeuge gar nicht fliegen, wo Strahlung gemessen werden müsste. Aber die machen so Messungen, und wenn dann einer sehr, sehr viele Überseestrecken hat, dann wird er auch mal sozusagen aus dem Verkehr genommen. Aber die Strahlung ist jetzt im Vergleich zu dem, was wir sozusagen auf der Erdoberfläche haben, jetzt nicht so dramatisch höher, dass man sich Sorgen machen müsste.
Aber ich meine, in so einem Flieger, das beschleunigt mal schnell, das bremst mal schnell ab. Das gibt kein Organ oder das Gehirn, das irgendwie darauf reagiert?
Naja, das, was wir alle kennen, was auch besonders unangenehm sind, diese Druckunterschiede, insbesondere bei Start und Landung. Mhm. Das geht uns auf die Ohren oder auf die Nasennebenhöhlen. Das heißt, jeder, der schon mal mit einer Erkältung oder Infekt geflogen ist, der weiß, das ist keine gute Idee. Da werden auch unsere fliegendes Personal immer relativ schnell dann auch krankgeschrieben, damit eben das nicht passiert, dass mal ein Trommelfell ein Problem bekommt oder eine Nasennebenhöhle. Mhm. Das, was wir da oben haben, wir fliegen zwar in 10.000 bis 11.000 Meter Höhe, aber die Druckkabine ist so angelegt, dass wir auf 2.400 Meter Höhe maximal sind. Das heißt, es ist wie auf einem höheren Berg von der Druckumgebung.
Mhm. Viel sitzen, das ist ja auch eine Begleiterscheinung, oder? Man sitzt ja da, hauptsächlich die Pilotinnen und Piloten auch, und auch in der Kabine. Ist das nicht gefährlich auf Zeit?
Ja, also sozusagen, man weiß ja sozusagen auch von langen Busfahrten, und man hat das früher auch mal im Flugzeug Economy Class Syndrom genannt, dass vieles Sitzen ohne Bewegung und ohne Flüssigkeitsaufnahme auch dazu führen könnte, dass das Blut langsamer oder das Blut fließt langsamer. Mhm. Und das kann zusammen mit der trockenen Luft und den Umgebungsbedingungen dazu führen, dass man im schlimmsten Fall auch eine Thrombose, also Blutgerinnsel im Bein bekommt. Mhm. Aber das hat nicht unbedingt was damit zu tun, ob man sozusagen ganz eng sitzt oder weiter. Mhm. Wichtig sind, dass man, wenn man einigermaßen gesund ist und jetzt Flüge so bis, sagen wir mal, so bis 8 Stunden länger, dann kann da eigentlich nicht so viel passieren. Man soll sich halt bewegen, ein bisschen Übungen machen, ordentlich trinken, und dann ist man eigentlich ganz gut auch davor geschützt.
Ja, Herr Bender, ich suche ja schon was gesundheitsschädliches da oben. Sie merken das. Was ist mit Stress, Turbulenzen, Adrenalin wird freigesetzt?
Ja, ach, wenn man Kampfjet fliegt, ist das sicherlich richtig. Aber in so einem normalen Flieger, es sei denn, man hat natürlich extreme Flugangst, dann macht natürlich auch so eine Turbulenz mal, ist mal sehr unangenehm. Also das ist aber in den Flugzeugen ja relativ moderat. Also wer jetzt stark ausgeprägte Flugangst hat, der, und das wumst mal ordentlich sozusagen, das ist dann natürlich ein hoher Stresslevel. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, und das ist auch das, was unser Bundeskanzler natürlich merkt, und man sieht es ja auch den anderen Bundestagsmitgliedern an, dass sie doch so nach vielen Reisen nicht nur wegen der langen Nächte fertig sind, sondern da kommt die Zeitverschiebung dazu. Ja, und das Jetlag. Ist sicherlich etwas, was nicht so besonders gesund ist.
Ja, das ist ein Problem, oder? Dieses ständig Jetlag, ständig der Zeit hinterherlaufen?
Ja. Ja, also insbesondere für Vielflieger, die dann am Ort, ich habe immer mal wieder Menschen getroffen, die zum Glück in Zeiten der ganzen Zoom-Telefonie, hat das ein bisschen abgenommen, aber die dann für ein paar Tage irgendwo von Deutschland nach Japan geflogen sind, dann direkt ins Meeting und von dort dann irgendwann wieder zurück. Mhm. Das ist auf Dauer nicht gesund, aber denken wir an die ganzen Nachtarbeiter, die es bei uns gibt, Feuerwehr, Polizei, medizinisches Personal, die machen das ja auch über Jahrzehnte. Also gesund ist das nicht. Und bei den Piloten, da hat man immer, oder fliegenden Personal, hat man immer so einen Trick, man lässt die heute gar nicht mehr irgendwo eine Woche irgendwo vor Ort, sondern man versucht gar nicht, dass sie sich so an die Zeit dort gewöhnen, sondern die machen einen Umlauf, dann werden sie dort ins Bett gesteckt, also dann kommen sie ins Hotel und im Prinzip werden die am nächsten Tag wieder abgeholt, sodass die in der Regel nicht lange vor Ort sind.
Okay, aber wir können festhalten, viel Fliegen macht jetzt nicht unbedingt was Gesundheitsschädliches mit uns. Wobei, viel Tomatensaft, wie ist das, Herr Bender, wenn man viel Tomatensaft zu sich nimmt? Macht man ja manchmal darum.
Ja, sozusagen, wie so alles im Leben, man soll es nicht übertreiben, aber mir fällt jetzt auf Anhieb nicht ein, warum der Tomatensaft, wenn man ihn nicht literweise trinkt, jetzt schädlicher sein sollte. Als
bitte ein
als
Liter Tomatensaft. das musste man auch mal bestellen im Flugzeug. Ja, gut.
Ja.
Schön, dass wir das geklärt haben. Herr Bender, Thorsten Bender von der Charité in Berlin, Flugmediziner, hat mit uns darüber gesprochen, was viel Fliegen mit dem Körper macht. Danke fürs Gespräch. Schönen Abend Ihnen.
Sehr gerne. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.